Die Radio Wissen. Update. Your right hand and repeat after me.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
That I will faithfully execute.
That I will faithfully execute.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. So wahr ihm Gott helfe. Wir haben gerade gehört, wie er vor dem Kapitol, dem Parlamentsgebäude in Washington, den Amtseid abgelegt hat auf die Verfassung und auf zwei Bibeln, die eigene Familienbibel und die, auf die schon Präsident Lincoln vor 150 Jahren geschworen hat. Jetzt im Anschluss hält Trump seine Antrittsrede. Die Amtseinführung ist natürlich unser Top-Thema im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Trump wird's nicht leicht haben. Noch nie war ein US-Präsident in Umfragen so unbeliebt, bevor er sein Amt antrat. Hunderttausende wollen heute und morgen in Washington gegen ihn demonstrieren. Gestern Abend gab es schon Proteste vor dem Trump Tower in New York. Mit dabei waren unter anderem die Schauspieler Alec Baldwin und Robert De Niro. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief die Menschen dazu auf, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Donald Trump mag die Richtung in Washington angeben, aber wir werden unser Schicksal als Amerikaner selbst bestimmen.
Auch heute sind viele Gegendemonstranten unterwegs. Einige Gruppen wollen auch die Parade stören, die Trump nach dem Mittagessen, also heute Abend unserer Zeit, vom Kapitol ins Weiße Haus führt. Erste Ausschreitungen gab es auch schon. Demonstranten haben Schaufenster eingeworfen, unter anderem bei einer Filiale der Bank of America. Viele der Demonstranten sagen, dass sie Angst haben vor Trump.
Ich mache mir große Sorgen um unser Land. Ich befürchte das Schlimmste von ihm und seiner Regierung. Das alles macht mir große Angst.
I'm really fearful.
Hunderttausende sind aber auch für Trump nach Washington gekommen. Sie sagen, jetzt sind wir dran, nehmt es endlich hin. Wir haben auch nicht ständig gegen Obama protestiert, obwohl wir ihn nicht wollten. Diese Frau hofft, dass sich die Stimmung im Land bald ändert.
I think we need to have a united front and that's the only way we're going to have peace in this country. So, you know, they can protest, that's their right, but things are going to get better if we just stand united.
Das Land soll einig werden. Trump selbst hat gestern Abend bei einem Konzert zum Auftakt der Amtseinführungsfeiern auch nochmal angekündigt, dass er ein Präsident für alle Bürger sein will.
So it's a movement that began.
Es ist eine Bewegung entstanden, man sagt, wie sie es noch nie auf der Welt gegeben hat. Etwas ganz, ganz Besonderes. Wir werden unser Land vereinen. Unser Slogan ist, mach Amerika wieder großartig. Aber wir werden Amerika für das ganze Volk großartig machen, für alle.
For all of our people.
Jetzt kann er anfangen, das umzusetzen. Er hält gerade seine Antrittsrede. Direkt danach wird Donald Trump erste Verfügungen unterschreiben. Trumps Vorgänger wird Washington heute noch verlassen. Barack Obama und seine Familie haben das Weiße Haus heute Mittag symbolisch an Donald Trump und seine Frau Melania übergeben. Und Obama hat auch nochmal getwittert. Yes, we can. Yes, we did. Gestern Abend hat er nochmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Er soll sich bedankt haben für 8 Jahre gute Zusammenarbeit und Freundschaft. Es war Obamas letzter offizieller Anruf im Amt. Was die Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten angeht, sind die meisten Politiker in Deutschland eher skeptisch. Viele fürchten sich vor allem vor Trumps Unberechenbarkeit, so wie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen von der CDU.
Der neue Faktor, der Trump-Faktor in der amerikanischen Außenpolitik ist die Unvorhersehbarkeit, die Unberechenbarkeit. Das ist auch beunruhigend und das ist ein Unsicherheitsfaktor, der zum ersten Mal durch die USA in die internationale Politik einkehrt.
Röttgen verwies auch darauf, was Kanzlerin Merkel nach Trumps Wahlsieg zur Grundlage einer Zusammenarbeit gemacht hatte, nämlich sich an die gemeinsamen Grundwerte zu halten.
Wenn Menschenwürde, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit nicht mehr gilt als die Basis zwischen USA und Europa, dann gäbe es den Westen nicht mehr.
Sein CDU-Kollege Friedrich Merz, der Vorsitzende des amerikanisch-europäischen Netzwerks Atlantikbrücke, der rief dagegen dazu auf, erstmal Ruhe zu bewahren.
Ich rate uns allen zu ein bisschen weniger Panik und zu ein bisschen mehr Gelassenheit.
Freudig erwartet wird der neue US-Präsident in Russland. Die dortigen Staatsmedien haben heute ausschließlich positiv über die Amtseinführung berichtet. Aus China kommen dagegen fast nur kritische Töne. Dort werfen die Medien Trump vor, dass er den Kontakt mit Taiwan sucht. Für die chinesische Regierung ist die Insel nur eine abtrünnige Provinz Und aus Peking gibt es deshalb schon ziemlich deutliche, auch militärische Drohungen. Wir bleiben gespannt und hören weiter genau zu, wie Trump seine Präsidentschaft beginnt. Mehr dazu hört ihr dann gleich nach dem Update in der Redaktionskonferenz.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz gibt es zwei Lager. Die einen mögen Trump, die anderen halten ihn für einen schlechten Witz. Der Flix twittert, Trump wird Präsident, als ob Stromberg Bundeskanzler würde. User Miro123 schreibt bei tagesschau.de, die Show beginnt. God bless America, God bless the world and protect us all. Hoffentlich geht das gut. Gabriele Kuhn twittert, mich hat der Abschied eines US-Präsidenten noch nie so berührt und der Amtseintritt eines neuen noch nie so beunruhigt. Manche nehmen es auch mit Humor oder mit Galgenhumor. Definitiv twittert, heute wird also bekannt gegeben, dass das mit Trump nur ein Marketing-Gag von Twitter war, oder? Matthias Ohmsen schreibt, Gewinner des Tages? George Bush Senior. Endlich hat er nicht mehr den peinlichsten Präsidenten aller Zeiten zum Sohn. Andere sagen, erstmal abwarten. Wolfram Torburg schreibt auf unserer Facebook-Seite, in 4 Jahren darf man sich ein Urteil erlauben. Und Oliver Karott gemeint, über Reagan hat man auch gemotzt. Am Ende war es kein so schlechter Präsident.
Was sonst noch wichtig war?
Ein paar Dinge sind außer Trumps Amtseinführung heute noch passiert. Das Wichtigste in Kürze. Mexiko hat den Drogenboss Joaquin Guzmán, genannt El Chapo, an die USA ausgeliefert. Vorher hatte der oberste Gerichtshof in Mexiko Guzmáns Einsprüche dagegen abgelehnt. Inzwischen ist Guzmán in New York gelandet. Dort soll er auch angeklagt werden. Die Behörden in den USA werfen El Chapo Mord und Drogenhandel vor. Wenn es zum Prozess kommt, könnte es auch für einige Politiker und Beamte in Mexiko ungemütlich werden. El Chapo hat nämlich gedroht, auszupacken, wenn man ihn ausliefert. Es gibt Gerüchte, dass die mexikanische Regierung Guzmán weitgehend freie Hand ließ. Der Anführer des Sinaloa-Kartells galt lange Zeit als mächtigster Drogenhändler der Welt. In Mexiko war er zweimal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen. In dem verschütteten Hotel in den Abruzzen in Mittelitalien haben Rettungskräfte mindestens 6 Überlebende gefunden. Wie viele Menschen schon gerettet werden konnten, ist unklar. Mindestens eine Frau, möglicherweise auch ein kleines Mädchen, wurden mit Unterkühlungen ins Krankenhaus gebracht. Etwa 20 Menschen werden noch vermisst. Der italienische Zivilschutz will jetzt auch schweres Gerät einsetzen, um zu den Überlebenden vorzudringen. Der Schnee ist nämlich durch die Wucht der Lawine so stark verdichtet, dass er hart ist wie Beton. Das Hotel am Berg Gran Sasso war vorgestern nach einer Serie von Erdbeben unter einer Schneelawine begraben worden. Ein Großteil des 4-stöckigen Gebäudes ist zerstört. Im Machtkampf in Gambia in Westafrika hat der abgewählte Präsident Yahya Jammeh kaum noch Unterstützer. Auch der gambische Armeechef hat sich heute hinter den Wahlsieger Adama Barrow gestellt und verkündet, dass er die ausländischen Truppen, die Barrow ins Amt verhelfen wollen, mit einer Tasse Tee begrüßen würde. Soldaten aus Nigeria, Ghana, Togo und dem Senegal sind auf dem Weg nach Gambia. Nigerianische Militärflugzeuge haben Gambia schon überflogen. Jammeh ließ heute ein Ultimatum verstreichen. Angeblich haben die anderen westafrikanischen Staatschefs es aber nochmal verlängert. Jammeh hatte die Präsidentschaftswahl Anfang Dezember verloren und seine Niederlage zuerst auch eingestanden. Eine Woche später reichte er beim obersten Gericht aber eine Klage gegen das Wahlergebnis ein. Seitdem weigert er sich, seinen Posten zu räumen.
Was noch wichtig wird.
Europas führende Rechtspopulisten treffen sich morgen in Koblenz in Rheinland-Pfalz. Zum Kongress der EU-Parlamentsfraktion Europa der Nationen und der Freiheit werden unter anderem die AfD-Vorsitzende Frauke Petri, die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen vom Front National und der Niederländer Geert Wilders erwartet. Ein breites Bündnis hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen.
Und sonst in der Welt?
Durch den Krieg in Syrien sind nach UNO-Angaben mehr historische Stätten vernichtet worden als bisher bekannt. Die Kulturorganisation UNESCO erklärte, dass in Aleppo nach einer ersten Schätzung etwa 60% der Altstadt schwer beschädigt sind. 30% der historischen Gebäude wurden demnach sogar völlig zerstört. Für Entsetzen sorgen bei der UNESCO auch neue Zerstörungen in der historischen Oasenstadt Palmyra. Da hat die Terrororganisation IS unter anderem Teile eines römischen Amphitheaters und das Tetrapylon verwüstet, ein 4-seitiges Monument aus Säulen. Die UNESCO-Chefin spricht von einem Kriegsverbrechen. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat auf Hawaii Ärger mit seinen Nachbarn. Er will vor Gericht erreichen, dass sie ihre Grundstücke an ihn verkaufen. Vor rund 2 Jahren hatte Zuckerberg schon einen großen Strandabschnitt auf der Insel Kauai gekauft. Nach Angaben des Forbes Magazine für rund 100 Millionen Dollar. Kleinere Teile des Gebiets gehören aber noch Einheimischen. Damit die auf ihr Grundstück kommen, dürfen sie das Areal des Facebook-Chefs überqueren. Das liegt an den Grundbesitzregeln auf Hawaii. Jetzt muss ein Gericht über den Zwangsverkauf der Enklaven innerhalb von Zuckerbergs Grundstück entscheiden. Auf Facebook hatte er vor kurzem noch davon geschwärmt, Teil der Inselgemeinschaft werden zu wollen. Im Osten Spaniens hat viel Schnee zu massiven Verkehrsproblemen geführt. Bis zu 2000 Menschen mussten da die Nacht in ihren Autos verbringen. Laut den Notdiensten der Regionen Kastilien-La Mancha und Valencia steckten mehrere hundert Fahrzeuge auf der Autobahn Richtung Madrid fest. Auch tagsüber war der Räumdienst noch dabei, die Straßen mit Schneepflügen freizuschaufeln. Im Einsatz waren auch Feuerwehren und die paramilitärische Guardia Civil. Der Winter hat noch weitere Regionen Spaniens im Griff. Diese Woche hatte es an der Costa Blanca im Südosten geschneit, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Auch auf Mallorca und anderen Baleareninseln gab es Schnee.
Wissensnachrichten.
In den USA hat sich ein Team aus Biologen zusammengetan, um zu forschen. Und zwar nicht an irgendwelchen neuen Themen, sondern die Biologen wollen besonders prominente Krebsstudien aus den letzten Jahren nochmal nachmachen. Veronika von Borries aus den Wissensnachrichten, was bringt das denn, Studien nochmal zu machen?
Da geht es um eine der wirklichen Grundsäulen der Wissenschaft. Sie muss reproduzierbar und damit auch überprüfbar sein. Und diese Forscher, die wollen eben wissen, genügen diese Krebsstudien eigentlich wissenschaftlichen Standards? Sind das belastbare Ergebnisse, die da rausgekommen sind? Also haben sie gesagt, okay, wir machen die Studien einfach nach. Wenn die stimmen, müssten wir zum gleichen Ergebnis kommen.
Und? Haben sie das hingekriegt?
Na, teils, teils. Also das Projekt läuft noch. Insgesamt sollen 30 Studien, die alle zwischen 2010 und 2012 erschienen sind, reproduziert werden. Die ersten 5 Reproduktionen sind fertig und die Ergebnisse, die sind halt so gemischt. Ne? Also in 2 Fällen haben sich die Ergebnisse der Originalstudie eindeutig bestätigt, in einem Fall gar nicht und in 2 Fällen ist die Sache nicht so eindeutig.
Also stimmen jetzt die Ergebnisse dann der ersten Studien oder nicht oder was kann man daraus schließen?
Also es könnte halt genauso gut sein, dass es Fehler bei der Reproduktion gab und nicht bei der Originalstudie. Mhm. In den beiden Fällen, in denen sich die Wissenschaftler nicht so richtig sicher sind, da wurden in der Originalstudie Mäuse verwendet. Und die Forscher sagen jetzt, Studien an lebenden Organismen sind einfach extrem komplex. Es ist sehr schwierig, genau die gleiche Studie nochmal zu machen. Das fängt an bei der Frage, ob man genetisch genau die gleichen Labortiere bekommt, geht weiter damit, wie die Tiere gefüttert und gehalten werden. Und das sind jetzt nur die Probleme mit den Labortieren. Das eigentliche Experiment kann ja auch noch ganz schön kompliziert sein.
Ja, aber wenn das so ist, kann man dann das mit der Grundsäule der Wissenschaft, also der Reproduzierbarkeit, in die Tonne treten?
Na, hoffentlich nicht. Also erstens gibt es ja auch Reproduktionen von Studien, die zeigen ganz eindeutig, dass ein Ergebnis eben nicht stimmt. Und es gibt Experimente, die lassen sich immer wiederholen und die stimmen auch immer. Nimm zum Beispiel all die Experimente, die du so in Physik oder Bio in der Schule gemacht hast. Und da, wo die Ergebnisse nicht eindeutig sind, da kann so eine fehlgeschlagene Reproduktion ja auch einen echten Erkenntnisgewinn bringen. Weil Wissenschaftler dann eben nochmal hingehen und sich fragen müssen, gibt es irgendwas, was wir übersehen haben? Und da können dann eben auch spannende Erkenntnisse drinstecken.
Darüber würden wir dann natürlich auch berichten. Jetzt kommen wir von der Krebsforschung zur Kakaoforschung. Wissenschaftler haben das Erbgut einer Kakaoart analysiert. Warum?
Es handelt sich um eine Art, die ursprünglich aus Bahia in Brasilien stammt. Die ist so beliebt, dass sie eben mittlerweile auch in den größten Kakaoanbauländern der Welt kultiviert wird, also in Ghana, Guinea, Indonesien und so. Aber dieser Spitzenkakao, der ist leider auch anfällig für eine Pilzkrankheit. Die befallenen Bäume, die kriegen dann so buschige Verwachsungen, das nennt man auch Hexenbesen, und die produzieren eben vor allem kaum noch Früchte.
Und da soll die Genanalyse helfen?
Naja, sie kann zumindest zeigen, warum der Bahia-Kakao so anfällig ist. Forscher aus Brasilien, die haben dafür halt Blätter des Baumes auf verschiedenen Farmen gesammelt und verglichen und sie kommen zu dem Schluss, die genetische Vielfalt des Kakaos ist extrem klein. Alle Bäume stammen von ein paar wenigen Samenkörnern ab. Und das sorgt halt dafür, dass es weniger Abweichungen, also Mutationen gibt. Aber es führt halt dazu, dass diese ganze Art sehr, sehr anfällig ist für den Pilz.
Mhm. Jetzt müssen wir zuletzt noch auf eine Wissenschaftsmeldung aus der Promi-Welt gucken.
Ja, es geht um Kristen Stewart.
Das war doch die Schauspielerin, die in dieser Vampirschmonzette Twilight mitgespielt hat, oder?
Genau, und die hat sich jetzt als Co-Autorin eines wissenschaftlichen Papers hervorgetan. Und zwar, halte ich fest, zum Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Sie hat gerade ihren ersten Kurzfilm als Regisseurin gedreht. Gemeinsam mit ihrem Produzenten und einem Experten für Spezialeffekte hat sie für den Film eine künstliche Intelligenztechnik namens Style Transfer verwendet. In dem Paper beschreibt das Trio, wie sie auf Grundlage einer Zeichnung von Stewart die Farbästhetik für den Film entworfen haben. Bestimmte gefilmte Sequenzen sollten wie ein impressionistisch anmutendes Gemälde aussehen. Style Transfer macht es halt möglich, die einmal gelernte Farbästhetik eines Filmausschnitts auf andere Szenen zu übertragen. Und der Kurzfilm, der am Ende dabei rausgekommen ist, heißt übrigens Come Swim.
Und kann er was?
Weiß ich nicht, kommt diese Woche beim Sundance Festival das erste Mal raus.
Alles klar. Danke, Veronika.
Wetter.
Es sollte regnen, jedenfalls in Washington, wo Donald Trump immer noch seine Antrittsrede hält. Bisher hat er in der Hauptsache vor allem nochmal seinen Leitspruch verkündet. America first, wörtlich, it's going to be only America first. Den Regen hatte er schon vorher mit Humor genommen. Er hat gesagt, dann sehen die Leute wenigstens, dass meine Haare echt sind.
If it really pours, that's okay, because people will realize it's my real hair, and that's okay.
Was er jetzt in der Rede sagt, dazu gleich mehr in der Redaktionskonferenz. Bei uns sieht zumindest das Wetter etwas freundlicher aus am Abend und in der Nacht. In der Nacht kann es zwar im Norden noch ein bisschen Sprühregen geben, dafür bleibt es dort aber auch mild mit Werten über 0 Grad. Sonst wird es richtig kalt bei bis zu minus 15 Grad. Morgen gibt es dann außer im Norden nochmal ordentlich Sonne. Die Temperaturen liegen dann zwischen minus 7 und plus 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.